Wir sammeln uns zum Beten. Herr Jesus Christus, treuer Gott, wir danken dir für den sonntigen Morgen. Du hast uns zusammengeführt. Jedes aus seiner Situation, die es gerade kommt, aus grosser Hitze uns alle, in eine milde Atmosphäre. Ja, deine Milde ist auch das, was uns heute gut tut. Du siehst uns. Du rufst uns. Du schenkst uns deine ganze Aufmerksamkeit. Wir staunen immer wieder ein bisschen darüber, weil wir ja auch wissen, was an uns nicht so bewundernswert ist. Wir sind einzelne Menschen, wir sind eine Gemeinde, die es braucht, dass du wirkst, dass du uns stärkst, bewegst. Darum bitten wir dich, bist du jetzt kräftig in unserer Mitte. Schenk uns durch deine Gegenwart, Orientierung, Kraft, Hoffnung, Mut und Liebe. Schenk, dass unser Feiern ein Ausdruck von einem Fest darf sein, wo wir mit dir feiern. Danke, dass du da bist. Wir loben und preisen dich. Amen. Wir singen das Loblied 55, singt dem Herrn neue Lieder, die ersten beiden Verse, und ich lade ein, wer mag, zum Singen aufzustehen. Nehmen wir Platz. Hätte so gerne noch weiter gesungen. Excuse. Mal. Wir hören das Wort von der Lesung.
Ich lese aus der Hoffnung für alle. Psalm 147. Der Herr baut Jerusalem wieder auf. Halleluja! Lobt den Herrn! Es ist gut, unserem Gott Loblieder zu singen. Es macht Freude, ihn zu loben. Der Herr baut Jerusalem wieder auf. Er bringt die Israeliten wieder zurück. die aus ihrem Land verschleppt wurden. Er heilt den, der innerlich zerbrochen ist und verbindet seine Wunden. Er hat die Zahl der Sterne festgelegt und jedem einen Namen gegeben. Wie groß ist unser Herr und wie gewaltig seine Macht. Unermesslich ist seine Weisheit. Der Herr richtet die Erniedrigten auf und tritt alle, die sie unterdrückt haben, in den Staub. Nun lade ich ein, das Lied zu singen aus dem blauen Buch, Nummer 74. Wir bitten Herr um deinen Geist 1 bis 3.
Das Wort aus der Heiligen Schrift, wo uns Gott heute Morgen drin begleitet, steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 13, Vers 10 bis 17. Jesus lehrte aber am Sabbat in einer der Synagogen. Und da war eine Frau, die hatte seit 18 Jahren einen Geist, der sie krank machte. Sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Als nun Jesus sie sah, rief er sie herbei und sagte zu ihr: Frau, du bist von deiner Krankheit erlöst. Und er legte ihr die Hände auf. Und auf der Stelle richtete sie sich auf und pries Gott. Der Synagogenvorsteher aber, aufgebracht darüber, dass Jesus am Sabbat heilte, sagte zu den Leuten: 6 Tage sind es, an denen man arbeiten soll. Kommt also an diesen Tagen, um euch heilen zu lassen, nicht an einem Sabbat. Der Herr aber antwortete ihm: Ihr Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn zur Tränke? Diese aber, eine Tochter Abrahams, die der Satan volle 18 Jahre in Fesseln gehalten hat, musste sie nicht am Sabbat von dieser Fessel losgebunden werden? Und als er dies sagte, schämten sich alle seine Gegner. Und das Volk freute sich über all die herrlichen Taten, die durch ihn geschahen. Amen. Liebe Gemeinde, es ist Sabbat, man geht in die Synagoge, so war es damals, wir sind jetzt heute hier in der Kirche. Sie sind gekommen, um Jesus zu hören. Das war für sie eine faszinierende Gelegenheit, weil der hat man hören wollen. Der hat Neues erzählt. Und alles, was er gesagt hat, war eine Herausforderung. Ich kann mir vorstellen, wie die Leute etwa die genickt haben oder gesagt haben, zum Zustimmung auszudrücken. Jesus hat die alten Schriften in einem neuen Licht erscheinen lassen. Niemand hat die Frau gesehen, die ganz hinten gesessen ist. Im Ecken. Ich meine, eine Frau. Und dann noch krank ist sie gewesen, hat man sowieso nicht angeschaut. Und in der Synagoge sind die Frauen einen Weg verbannt gewesen, entweder auf dem Balkon oder hinter dem Sacker. Vorne sind die Männer gewesen. Da ist es losgegangen mit dem Gottesdienst. Die Frauen haben dürfen zuschauen. Also die Frau da hinten, die sieht niemand. Schauen wir die Frau an. Sie hat eine schlimme Krankheit. Ist es vielleicht eine Kyphose, ein verkrümmter Rücken, sodass sie so da steht und gar nicht vorne schauen kann? Oder ist es eine Depression, die sie am Boden abdrückt? Mir kommt jemand in den Sinn aus meinem langen Pfarrerleben, eine Frau, Mutter, mittlere Generation, die auch von einer so einer Depression furchtbar abgedruckt war. Ihr hat man es angesehen am Gesicht. So leblose Augen, ein leerer Blick. Früher hat man gesagt, es seien Dämonen, die das verursacht haben. Auch die Krankheit von dieser Frau hier im Lukas-Evangelium. Ich meine, das ist ja noch gar nicht so lange her, hat man bei uns auch so gedacht. Und auch heute gibt es wieder in der Esoterik interessanteste Theorien dazu. Wir haben noch heute in unserem Sprachgebrauch den Hexenschuss. Der erinnert ja noch daran, an die Zeiten von dem Aberglauben. Aber es gibt Krankheiten, es gibt Sorgen, es gibt Nöte, wo kein Kraut dagegen gewachsen ist. Jetzt überlegt euch mal, vor 18 Jahren ist das Jahr 2015. Wisst ihr noch, was ihr da etwa, wie wir zwei waren, was wir im 2005 gemacht haben? Und jetzt stellt euch mal vor, die Frau ist in dieser ganzen Zeit, die bei euch passiert ist, in den letzten 18 Jahren. In ihren letzten 18 Jahren war sie so am Boden gebeugt, dass sie nicht führen schauen konnte. Der Boden, das Gesicht zum Boden. Kein Blick führen. Niemand hat mit ihr geredet. Redet ihr gerne mit jemandem, der nicht ins Gesicht schauen kann? Unmöglich. Die Frau war ein Nobody, ein Niemand gewesen. Aber der Jesus hat sie gesehen. Und er rief sie. Und ich bin sicher, er ist ihr entgegengegangen. Er bahnt sich einen Weg zu ihr und die Frau, die 18 Jahre lang niemand gesehen hat, die ist jetzt der Mittelpunkt und alle sehen sie. Was will er mit der? Was hat er vor? Jesus sagt nur einen kurzen Satz. Frau, du bist von deiner Krankheit erlöst. Und leitet den Teil auf. Unglaublich. Ich versetze mich in diese Frau hinein. Die hat zum ersten Mal erlebt jetzt, dass mich jemand achtet. Da hat mich jemand gesehen. Niemand hat mich gesehen, aber der hat mich gesehen. Und der Lukas berichtet von einem Wunder. Sie richtet sich auf. Jesus sagt es nicht nur, sie richtet sich auf. Und sie preist Gott. Ich denke, an dieser Geschichte gibt es Verschiedenes, was erstaunlich ist. Das erste Erstaunliche ist, es passiert ein Wunder. Bei uns passieren Wunder selten. Wir reden nicht mehr so viel davon. Wir trauen sie vielleicht Jesus gar nicht so zu. Wir Vielleicht so im Geheimen beten wir für das eine oder andere Wunder. Aber in der Öffentlichkeit, ich erinnere mich an mein Sabbatical in Amerika, bin ich in einer Uni gewesen. Dort hat der Professor am Anfang von jeder Vorlesung hat er gesagt, zu jemandem von diesen 100 Studenten und Pfarrerinnen und was es alles gab, würdest du dann das Gebet sagen? Und dann hat er gefragt, ja, wie geht es euch, wer hat das Problem und so. Und dann hat der Professor zu dieser Frau, das ist ja, was soll ich sagen, Charismatikerin gewesen, aus der, wie heisst sie, in der Buchhecke. Ja, alt und vergesslich, oder? Aber gut, ihr wisst, was ich meine. Er hat gesagt, betest du dafür, dass in dem Fall ein Heilig gibt? Da ist irgendeiner hinten in die Vorlesung gekommen. Und ob ich es glaube oder nicht, in der Pause hätte er normal laufen können. Doch fragt man sich natürlich sofort, ist das echt gewesen? Aber machen wir das auch? Da ich jetzt frage, wer hat das Problem, das wir heute um 10:30 dann werden gelöst haben, nach dem Gebet. Hey, da sind wir viel zu scheu, das getrauen wir uns gar nicht. Wir trauen vielleicht Jesus auch gar nicht mit Wunder zu. Wir trauen zehner am Zahnarzt, aber es ist einem der Tochter zu, wenn uns etwas fehlt, dass er uns hilft. Dort mal, vor 2000 Jahren, ist aber eine spezielle Zeit angebrochen bei Jesus. Und er hat eine Spur hinterlassen. Und auf dieser Spur sieht man Heil und Segen. Das wird sichtbar. Es gibt bis heute Krankheit, Not und Tod. Die Machttaten von Jesus sind aber ein Zeichen, wo Gott darin klar macht, Not und Tod sind nicht das Letzte, die bleiben nicht. Sie sind Auslaufmodell. Der Tod ist ein Auslaufmodell. Ja, aber Jesus, du, die Auslaufmodelle, die tun uns etwa noch schön weh. Wir sind noch nicht so weit, wir sind nicht drüber aus. Wir sächten gewiss gern auch mehr von dieser Macht von Gott. Mehr von den Würden von Jesus Christus. Und unser Gottvertrauen wird durch Schweres immer wieder massiv geprüft. Vielleicht will uns die Geschichte also sagen, in einem ersten Schritt, dass wir Jesus Christus mehr dürfen zutrauen, als wir meistens tun. Aber Jesus sagt selber, dass die Wunder nicht das Zentrum sind. Das hat er am auferstandenen Thomas gesagt. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Das heisst also, es gilt für uns, die Spannung auszuhalten. Die Spannung zwischen der Verheißung und dem noch nicht erfüllt sein von dieser Verheißung. In dieser Spannung, das heisst, im Glauben soll unser Leben laufen, dass wir diese Spannung aushalten. Das zweite Erstaunliche an dieser Geschichte ist, die Frau, die hat gar nichts gemacht. Die hat nichts gesagt. Die hat keine Sünde bekannt. Die hat auch nicht Gott gelobt. Die hat nicht gebetet. Die hat gar nichts gemacht. Die ist total passiv. Sie hat nicht einmal Hilfe gerufen. Jesus kommt. Jesus rief. Die Geschichte, die macht wie kaum ein anderer Mut, um auf Jesus zu schauen. Jesus anzurufen. Das allein. Kein nichts umdöckteln, religiös und fromm und so, sondern ganz direkt auf ihn schauen. Wir haben ja genauso wie die Frau nichts ihm anzubieten, außer dass wir ihn nötig haben. In unseren Schwierigkeiten, in unserer Nöte, dass wir ihn im Leben nötig haben und dann einmal auch im Sterben ihn nötig haben, dass er uns ans Ziel führt. Vielleicht will uns der Lukas, der Evangelist, so einen Hinweis geben, einen Tipp für den Alltag. Die Frau hat immer auf den Boden runtergeschaut. Sie hat nicht anders können. Wir könnten schon anders, aber wir schauen auch jemanden auf den Ball an und wir schauen auch nicht für sie. Also es wäre gut, mehr aufzuschauen. Nicht immer nur, was ein Hindernis da im Weg ist, am Boden unten, Stufen und Stolpersteine, sondern für sie schauen, auf die Aufsteller. Der Pfarrer Paul Vogt, der ein sehr berühmter Mann war in der Zeit des Zweiten Weltkriegs und später, er war der Gründer der Flüchtlingshilfe. Er hat eine Hilfsaktion gegründet mit anderen zur Unterstützung der bekennenden Kirche im nationalsozialistischen Deutschland. Und er hat also einen Haufen Leid und Not gesehen. Das könnt ihr einfach drucken. Ich habe gelesen einmal, dass er eine Dankesschachtel hatte. Eine Schachtel, die er einmal aufgeschrieben hat, wenn er etwas Gutes erlebt hat und die dort eingelegt hat, dass er den Dank nicht vergisst. Dass er daran denkt, wo Zeichen und Wunder auch in seinem Alltag passiert sind. In einer der früheren Gemeinden haben wir das dann institutionalisiert. Nicht mit einer Dankenschachtel, sondern jemanden so wie Katrin jetzt hier bei uns. Die wären mit dem Mikrofon da und haben mich gefragt, wer von euch hat letzte Woche oder so etwas Schönes erlebt? Wir freuen uns alle mit. Und dann haben die Kinder vom Kindergeburtstag mit den Luftballon erzählt oder vom Meersäulen, die sie bekommen haben. Aber auch jemand hat jemand gesagt, wissen Sie noch, vor zwei Monaten habe ich euch von der grossen Sorge um unser Kind erzählt. Oder von der Not meiner kranken Eltern. Und wir haben dafür gebetet im Gottesdienst. Und heute kann ich euch sagen, es ist gut gekommen. Eine Dankenschaft. Also eine geistliche Dankenschaft. Ich bin jetzt wirklich nur einfach Vertreter da. Ich führe da keine neuen Mödel ein. Aber wenn ihr einen definitiven Pfarrer habt, dann könntet ihr ihm das sagen. Das wäre eine gute Idee. Aber wir haben ja den Kinderkaffee nachher, wo wir auch ein bisschen den Kinderkaffee zur Dankeschachtel machen und miteinander austauschen. Wieder zurück in die Geschichte. Mir ist noch ein anderer Gedanke durch den Kopf gegangen. Die Naturwissenschaftler sagen, in der Evolution ein ganz entscheidender Schritt in der Entwicklung des Menschen das Übergehen zum aufrechten Gang. Der aufrechte Gang. Erstens hat man die Hände frei und man sieht ohne irgendeine Anstrengung sieht man für sich. Der aufrechte Gang. Ich sage, Gott will wahrscheinlich unseren aufrechten Gang auch haben. Denn wenn wir Sorgen haben, dass wir für sie schauen, nicht in einem naiven Optimismus, es ging schon irgendwie, sondern weil wir den aufrechten Gang haben, wo er ist, weil wir die Dimension, weil wir den Horizont von der Hoffnung haben, weil wir wie die Frau losgebunden sind von den Fesseln. Der Jesus kann uns das sagen. Sie kennen das vielleicht, mir hat mal jemand im Spital am Krankenbett gesagt, etwas Positives hat, wenn man hier den ganzen Tag im Bett liegt. Man schaut ob sie, man schaut in den Himmel, also wenigstens an die Decke. Ja, ich erinnere mich auch an die Frau mit ihrer schweren Depression, die ich am Anfang davon erzählt habe. Wir haben viel, sind wir im Gespräch gewesen, sie ist gekommen zur Seelsorge. Und ich erinnere mich auch, wie jedes Mal das Gebet bei ihr für den Moment eine Befreiung gebracht hat und etwas gelöst hat. Und da kommt mir jetzt ein ganz berühmter Name in den Sinn, der Johann Christoph Blumhardt. Ich weiss nicht, ob ihr den Namen kennt. Eins von den unseren Lieder kommt von ihm, das sehen wir dann ganz am Schluss. Er war Pfarrer vor, was soll ich sagen, 170 Jahren in Möttlingen, in Baden-Württemberg. Und er hatte eine Seelsorgeklientin, die, damals hat man das wirklich als ganz schlimm, dämonisch hat man es angeschaut. Und in der Seelsorge haben sie gerungen um eine Befreiung. Und dann, eines Tages, hat die Frau gesagt, Jesus ist Sieger, ausgerufen und ist von dort an wie ein neuer Mensch gewesen. Von ihrem, ich weiß nicht, was sie für eine Persönlichkeitsstörung oder Krankheit hat, aber einfach geheilt. Das hat man natürlich umverzählt. Und dann sind die Leute gekommen, im Pfarrhaus zu Möttlingen, beim Pfarrer Blumhardt, der tut beten und dann passieren Wunder. Und mit der Zeit ist es ganz krass bei Einzelseelsorge dort vorbeigekommen und es sind wirklich Zeichen und Wunder gesehen. Das war so schlimm, gewesen, dass die Ärztekammer von Württemberg gesagt hat, er sei im Kurpfuschen, er dürfe nicht mehr heilen. Und dann hat er gesagt, gut, von jetzt an tue ich nur noch beten mit den Leuten, aber wenn dann ein Wunder passiert, müssen wir die Gott reklamieren. Sein Sohn ist auch gefahren worden. Er hatte eine andere Berufung als sein Vater. Er hat das Leid der Arbeiter gesehen, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und er ist kurz mal als Pfarrer in die sozialdemokratische Partei eingetreten, die dort mal eine Partei war, die völlig gegen die Kirche war. Die Kirche war halt sehr establishment-orientiert dort mal. Und er hat das ausgehalten und hat gesagt, wir sind da, so wie Jesus, wir sind da für die Benachteiligten, für die Bedrückten und Armen. Ja, Jesus ist da, unsere Geschichte sagt das schon, für die Armen und Bedrückten, für die, die nicht für sie schauen können, sogar wenn sie es nicht einmal wissen. So denke ich zum Schluss, dass die Geschichte von dieser Heilung, von dieser verkrönten Frau für uns eine doppelte Einladung ist. Die erste ist, tu dich aufrichten. Tu ein neues Vertrauen darauf, dass unser Gott am Werk ist, in der Welt und auch in deinem eigenen Leben. Und das zweite ist, tu du das weitergeben. Tu den Dienst auch anderen, gib es weiter, tu helfen und helfen, dass auch sie sich können aufrichten. Jesus sagt das ja auch zu uns. Amen. Ich wage jetzt ein Experiment, bevor wir das Lied singen. Ich möchte eine Abstimmung machen, wer von euch schon ein Wunder erlebt hat. Jetzt müsst ihr aber nicht aufstrecken. Wir machen das ganz anonym. Also ihr habt vielleicht auch schon mal gebetet und habt dann nichts erlebt, wo eure Wünsche entsprochen haben. Aber vielleicht habt ihr auch schon etwas erlebt, wo ihr gesagt habt, jetzt ist etwas von Gott geschenkt worden, was passiert ist. Jetzt tun wir mal alle laut summen. Oder mal, dass ich mal höre, wie das Maximum tönt. Okay, hast du jemanden erfasst? Jetzt sollen wir mal alle summen, die schon mal das Gefühl haben, wohl, ich habe auch schon etwas so erlebt. Hey, das ist aber schon ziemlich laut, das ist fast vollständig. Ich möchte mit diesem Experiment euch Mut machen, den anderen zu erzählen davon, was ihr erlebt habt, etwas, was euch Gott berührt hat. Weil das hilft uns weiter in unserem Glauben, dass wir das teilen miteinander. Das baut uns auf. So, aber jetzt ist Zeit zum Singen. Wir singen als Antwort auf das Bibelwort, das Lied 59, nun lobt meine Seele den Herrn, Strophe 1, 3 und 4, und ich lade die drei, wer mag, zum Singen aufzustehen.
Und lob mein Seele, Herr.
schnell Platz. Wir haben in den vergangenen zwei Wochen Abschied genommen von zwei Gemeindegliedern. In der Vorwoche ist kirchlich bestattet worden der Paul Stress. Er hat in Langacker 7 gewohnt und ist im 74. Lebensjahr gestorben. Und der Jürg Deutsch in der vergangenen Woche, er hat im Hof 17 gewohnt und ist im 96. Jahr gestorben. Jesus sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Gott möge die Angehörigen trösten und begleiten. Amen. Wir sammeln uns zur Fürbitte. Herr Jesus Christus, dass du die Frau gesehen hast, dass du das Leid der Welt ernst nimmst, dass du uns siehst und auf uns zukommst. Wer ist wie du, wo du die Büchte aufrichtest und ihnen einen neuen Horizont schenkst und neue Gemeinschaft? Überwältigend und voller Staunen rufen wir zu dir. Auch uns hast du gesehen und kommst jeden Tag neu auf uns zu und richtest uns auf. Wunderbar ist es, dass wir uns dir dürfen anvertrauen und dich kennen. In diesem Vertrauen kommen wir zu dir mit unseren Fürbitten.
Wir bitten zuallererst für die Menschen in unserer nächsten Umgebung, die innerlich oder äußerlich gebeugt sind, wie diese Frau, dass du dich ihrer erbarmst, sie ansprichst und sie dich erkennen und dir vertrauen. Herr, schenke uns Heilung, Frieden und Heil. Und gib uns auch die Wachsamkeit für die Menschen, die uns brauchen.
Wir bitten dich für die Menschen, die niedergedrückt werden von Krankheit, Willkür und Gewalt in ihrem Alltag, in Beruf und Familie. Lass es geschehen durch deine Gegenwart, dass sie sich aufrichten, neuen Lebensmut fassen und beharrlich dranbleiben.
Herr, wir bitten dich für die Menschen im Krieg. So viel Leid und Not herrscht rings um die ganze Welt. Ja, auch ganz nah bei uns in Europa. Wir bitten dich für die Menschen in der Ukraine und in Russland. Behüte du die Angehörigen, die um ihre Väter, Mütter, Söhne, Töchter Angst haben. Behüte all die kämpfen müssen, die Soldaten. Schenk du Weisheit, Frieden zu finden und die Not zu lindern.
Wir bitten dich für die Kirchen auf der ganzen Erde, für unsere Schwestern und Brüder, dass wir fröhliche mutige und glaubwürdige Zeugen deines Reiches sind.
Herr, schenke uns den aufrechten Gang und die offenen Augen und Herzen, dass wir mit unseren Taten und auch mit unseren Liedern und Gebeten und Gottesdiensten deine Liebe und Gegenwart widerspiegeln.
In der Stille bitten wir dich für die Menschen und Aufgaben, die uns heute Morgen ganz persönlich auf dem Herzen liegen. Treuer Gott, wir danken dir, du siehst uns, du kennst uns und wir vertrauen darauf, dass du weißt und gibst, was wir brauchen. Wir loben und preisen dich. Amen. Am nächsten Donnerstag ist wie eigentlich fast jeden Donnerstag am 8:15 mit der Maya Steiners achtsam in den Tag starten. Im Kirchengemeindehaus. Und am nächsten Sonntag, am 3. September, ist Gottesdienst mit meiner Pfarrkollegin Carola Wildenauer. Die Kollekte, die wir heute zusammenlegen, ist eine, die der Kirchenrat anordnet und verwaltet zur Förderung der Menschenrechte in den verschiedenen Ländern. Es geht hier auch ganz speziell um Hilfe an verfolgte Christen, an verfolgte Kirchen in der weiten Welt. Jetzt dann nachher sind wir alle eingeladen zum Kirchenkaffee. Ich will nur vorher noch etwas sagen. Die Pfarrwahlkommission ist natürlich fleissig dran. Und es ist eine neue Situation. Wenn man 100% Leute sucht, dann sind die vielleicht eben, ja, die sind jedenfalls sehr interessiert an einer Pfarrwohnung, wenn sie da wollen. Und ich möchte jetzt einfach das in die Runde sagen. Wenn ihr den Kirchenpflege könnt, einen Tipp geben, wo das eine gäbige Pfarrwohnung zu mieten wäre, dann meldet euch bei der Ruth Schmid, die da hinten sitzt. Oder könnt es auch mir sagen, weil es ist, wir haben gemerkt, es ist wichtig bei Leuten, die sagen, moll, sie würden eigentlich gerne auf den Reifensee kommen. Es ist für sie wichtig, dass sie dann auch wissen, wohin sie können zügeln können. Ja. Weil bevor du nicht weißt, wohin du zügeln kannst, kannst du ja auch nicht ja sagen. Da muss jemand aus seinem Pfarrhaus raus, an der Autostelle. Und der geht natürlich nur raus, wenn er weiss, wo man kann Möbel einstellen kann, nicht gerade über ein Lagerhaus. Herzlich willkommen. Auch jetzt, wenn der Gottesdienst gerade zu Ende geht. Ja, das noch so kleine Zwischenbemerkung. Bettet um den Segen für die Pfarrwahlkommission und die Kandidaten, die wir haben. Das ist ein persönliches Anliegen, das ich euch weitergeben will. Und jetzt tun wir unseren Gottesdienst beschließen, wie immer mit dem Unser Vater, mit dem Schlusslied. Da kommt jetzt der Johann Christoph Blumhardt mit einem ganz kräftigen Text her zur Melodie, die alle kennen. Grosser Gott, wir loben dich, singen wir Jesus ist der Siegesheld. 856 nach dem Unser Vater und vor dem Segen. Für das alles stehen wir auf. Wir beten mit Jesus. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Jesus.
wünschen euch allen einen guten Sonntag und eine gute neue Woche. Nehmt den Segen von Gott mit. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.